Hallo, mein Name ist Daniel Lohn und ich halte heute die Vorlesung für Professor Bringschulte. Der ist leider dienstlich unterwegs. Und wir befassen uns heute mit dem Speicheraufbau unter anderem. Der Speicher ist ja bitweise aufgebaut. Also der Speicher ist ja bitweise aufgebaut. Das heißt, immer einzelne Einser und Nuller. Und üblicherweise fasst man die zu Bytes zusammen. Das heißt, jeweils 8 Bit sind ein Byte. Und dann gibt es noch die sogenannte Wortbreite. Das ist sozusagen die kleinste Einheit, die sich über eine Adresse adressieren lässt. Und das ist abhängig von dem verwendeten Prozessor. Also zum Beispiel aktuelle 64-Bit-Prozessoren haben dann eine Registergröße von 64-Bit und dementsprechend ist das dann die Wortbreite. Angegeben wird das allerdings üblicherweise immer in Byte. Hier sieht man jetzt mal einen Speicher aufgelistet von der Adresszählung. Es wird immer byteweise gezählt, auch wenn man jetzt eine 64-Bit-Architektur hat. Okay. Das heißt, es beginnt mit 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und das ist eine hexadezimale Zählweise, das heißt nach 9 kommt dann A, B und dann hoch bis zum F und dann das 1, 0. So. Die Daten im Speicher, die können jetzt auf unterschiedliche Weisen abgelegt werden, zum Beispiel aligned. Das ist dann das hier grün dargestellte, das heißt, es ist immer ausgerichtet an den Anfang. Was natürlich relativ einfach ist, weil man weiß, dass ein Datum immer nur ganz am Anfang einer Zeile liegen kann. Als nächstes dann ein misaligned. Hier ist jetzt nicht festgelegt, wo das Datum beginnt, wie jetzt hier rot dargestellt. Das heißt, es kann auch über mehrere Zeilen dementsprechend gehen. Oder abhängig von der Wortgröße. Also das hier ist jetzt etwas kleiner. Innerhalb von so einem Wort gibt es noch die Unterscheidung, wie legt man das ab? Also wo ist das höchstwertige Bit? Da unterscheidet man zwischen Big Endian und Little Endian. Oben ist das Big-Endian-Format dargestellt, das heißt, es beginnt mit dem höchstwertigen Bit, also dem Most Significant Bit, und es geht dann runter bis zum niederwertigsten. Little-Endian ist das genaue Gegenteil, das heißt, das beginnt mit dem niederwertigsten Bit und zum Ende kommt dann das höchstwertige Bit. Ein Beispiel für ein Big-Endian-Format ist zum Beispiel der Motorola 68000, den wir später auch noch näher kennenlernen werden in der Vorlesung. Während zum Beispiel Little-Endian zu den x86-Architekturen gehört. So. Als nächstes befassen wir uns mit der Hardware-System-Architektur und der Befehlsarchitektur. Üblicherweise arbeiten die meisten Programmierer ja mit einer Hochsprache, zum Beispiel C, schreiben ihre Software darin und ein Compiler übersetzt das Ganze in Assembler. Und dieser Assembler, der ist dann wieder dafür zuständig, diese Assembler-Befehle in die Maschinenbefehle zu übersetzen, was dann eine Folge von 1 und Nullern ist, also reine binäre Worte. Und eben diese binären Maschinenbefehle, die werden dann von der Hardware ausgeführt und interpretiert. Und der Befehlssatz, also die Instruction Set Architecture, ist eigentlich das, wie sich der Rechner dem Programmierer sozusagen gegenüber darstellt. Also das ist das, was man nach außen gemeldet bekommt. Während zum Beispiel die darunter liegende Hardware, das kriegt man als Programmierer ja so nicht mit, ob da jetzt Pipelining verwendet wird oder Caches. Und dementsprechend ist halt die ISA das Wichtige. So. Ja. Also zur Hardware-Systemarchitektur gehört dann zum Beispiel auch, was für Hardware verwendet wird und wie zum Beispiel der Prozessor auch aufgebaut ist, also auf Mikroarchitekturebene. Und der Befehlssatz, die ISA, wie gesagt, das Verhalten, wie es sich zeigt. So. Die Hardware nochmal genauer unterschieden. Da hat man einerseits seine Funktionseinheiten, zu der auch die ALU gehört, diverse Shifter, Register, Busse, Multiplexer. Hier werden eigentlich sämtliche Berechnungen und so gemacht. Und dann gibt es noch das Steuerwerk, was dafür zuständig ist, die Befehle zu holen, zu dekodieren und alle möglichen Steuersignale für den Rechner, für die Funktionseinheiten zu generieren. Und es gibt auch sehr einfache Rechner, die dann zum Beispiel nur aus einem Steuerwerk bestehen. Oder auch nur aus einer Funktionseinheit. Also gerade bei Signalverarbeitung, weil man da halt einen andauernden Stream hat. Hier ist das nochmal dargestellt, wie so eine Drei-Adress-Load-Store-Architektur Multiplexer-basiert aussieht. Load-Store heißt in diesem Fall, dass sämtliche Speicherzugriffe nur über Load-on-Store-Befehle gemacht werden. Das heißt, Berechnungen arbeiten immer nur auf den Registern. Hier sieht man auch nochmal die Harvard-Architektur. Das heißt, ein getrennter Speicher für Befehle und einer für Daten. Und die generelle Arbeitsweise ist jetzt folgendermaßen. Im Befehlszähler, also Program Counter, was hier mit PC dargestellt ist, dort steht der nächste auszuführende Befehl, also die Adresse. Das geht dann an diesen Multiplexer, der aus dem Programmspeicher dann das dementsprechende Datum auswählt, also sprich den dementsprechenden Befehl. Der wandert dann in das Instruktionsregister, also das Instruction Register, und wird anschließend vom Steuerwerk, was hier mit SW dargestellt ist, dekodiert und interpretiert, und das Steuerwerk setzt dann auch sämtliche Signale, die die Funktionseinheit, was hier in diesem großen Datenpfad bezeichnet wird, benötigt wird. Das heißt, es werden hier die benötigten Register ausgewählt. Der ALU wird gesagt, welche Operation sie ausführen muss und auch die Multiplexer dementsprechend konfiguriert, dass das richtige Register auch an die ALU weitergeleitet wird. Nachdem die ALU ihren Befehl ausgeführt hat, muss man jetzt unterscheiden, war es ein arithmetisch-logischer Befehl? Dann wird das Ergebnis wieder zurückgeschrieben in das Registerfile. Oder handelt es sich dabei um einen Load- oder Store-Befehl? Dann muss noch auf den Datenspeicher zugegriffen werden, um entweder ein Datum dort abzulegen oder es von dort zu holen. Gibt es soweit Fragen zu der Funktionsweise? Ja. Das ist jetzt Harvard-Architektur. Genau. So. Hier ist nochmal beschrieben, was ich gerade auch dargestellt habe. Und ja, hier haben wir jetzt eine andere Architektur, wo eben der Speicher mal nicht direkt auch integriert ist, sondern halt jetzt ein Bus dazwischen sitzt. Das heißt, sämtliche Daten und Befehle müssen erst über einen Bus angeliefert werden. Das heißt, das Befehlsregister wird jetzt über den Datenbus beliefert. Und ansonsten läuft es allerdings von der Ausführung relativ ähnlich. Also die Code ist auch wieder dafür zuständig, dass dementsprechend die Steuerwerkssignale richtig gesetzt werden und die ALU dann das dementsprechend Richtige auch ausführt. Ja. Also das Harvard bezieht sich jetzt hauptsächlich darauf, dass man halt einen getrennten Programm- und Datenspeicher hat. Und das Ganze ist halt Multiplexer-basiert. Und bei der Bus-basierten, da hat man dann halt die Speicher nicht direkt im Prozessor integriert, sondern halt außerhalb. Also das, was eigentlich... Also... Das, was man üblicherweise hat, ist busbasiert, allerdings mit Harvard-Architektur. Das heißt, man hat auch wieder getrennt für Daten- und Befehlsspeicher, wo wir gerade bei Caches, aber das kommt dann noch. So. Dann befassen wir uns nochmal mit der ISA, also dem Befehlssatz. Dazu gehören auch das Registermodell, was verwendet wird. Hier muss man jetzt unterscheiden zwischen Arbeitsregistern, die man adressieren kann, also auf die man Zugriff hat, und auch das Statusregister, was dazu gehört. Weil abhängig von verschiedenen Operationen werden noch Statusbits gesetzt, die wichtig sind, gerade wenn man irgendwie Vergleiche hat oder wenn irgendwie ein Überlauf aufgetreten ist, dann werden in diesem Statusregister Bits gesetzt. Und dann gibt es noch Register, auf die man jetzt als Programmierer nicht wirklich Zugriff hat. Also zum Beispiel das Befehlsregister, wo der Befehl drin steht, oder auch der Befehlszähler für den nächsten Befehl, oder auch der Stackpointer, dass man da halt nicht irgendwie groß manipulieren kann. So. Adressierungsarten. Generell gibt es eine ganze Menge von Adressierungsarten, weil man ja wissen muss, wo jetzt der benötigte Operator steht. Und im Grunde hat man ja immer nur sein Befehlswort und dort muss das reinkodiert werden. Das heißt, da kann zum Beispiel direkt drin stehen, um welchen Wert es sich handelt, oder aber eine Register- oder eine Speicheradresse oder eine bestimmte Berechnungsvorschrift, wie sich das berechnen lässt. Also, zuerst hat man die unmittelbare Adressierung, das heißt, in dem Befehlswort selbst ist der Operand schon hart einkodiert. Das ist natürlich dann sehr komfortabel. Dann etwas die registerdirekte Adressierung oder speicherdirekte Adressierung. Da enthält der Befehl dann lediglich die Registernummer, in der es abgelegt ist. Das heißt, es muss erst die Zahl als Registernummer interpretiert werden und anschließend wird dann auf das Register zugegriffen. Oder aber, wenn es jetzt eine speicherdirekte Adressierung ist, dann wird diese Zahl als Adresse interpretiert und dementsprechend auf den Speicher zugegriffen und der Operand von da geladen. Hier ist jetzt dann nochmal dargestellt, welche Teile aktiv sind bei einer registerdirekten Adressierung. Das ist einerseits das Registerfile und auch die ALU. Weitere Adressierungsarten ist jetzt das Registerindirekte, wo man jetzt die Registernummer wieder im Befehl drinstehen hat und dann auf das Registerfile zugreift und jetzt das allerdings nicht als Operand interpretiert, sondern als Adresse für den Speicher. Das heißt, damit wird dann der Speicherzugriff ausgeführt und der Operand von dort geladen. Das Ganze gibt es jetzt auch wieder für die speicherindirekte Adressierung, wo man dann auch wieder über die Registernummer, die in den Befehl reinkodiert ist, auf das Registerfile zugreift, den dementsprechenden Wert als Adresse interpretiert und dann den Speicherzugriff macht und was man dort findet, auch wieder als Adresse interpretiert für den nächsten Speicherzugriff, der dann endlich den gewünschten Operanden liefert. Dann gibt es noch die weitere, die registerrelative Adressierung, wo im Befehl einerseits ein Register kodiert ist und noch ein Offset, also eine Verschiebung. Das heißt, über die Registernummer wird dann wieder auf das Registerfile zugegriffen, der dementsprechende Wert wieder als Speicheradresse interpretiert. Allerdings ist das noch nicht die endgültige Speicheradresse, sondern es kommt noch dieser Offset, also diese Verschiebung drauf. Und nachdem diese Addition dann ausgeführt ist, kann man den Speicherzugriff ausführen und erhält den Operanden. Hier sehen wir jetzt mal ein paar Maschinenworte, wie sie zum Beispiel der Motorola 68000 verwendet. Das ist jetzt sowas, was von einem Compiler der Assembler dann in die Maschinenbefehle übersetzt, bei rauskommt. Diese Folge von 1er und Nullern. Und jetzt ist natürlich wichtig zu wissen, wie wird das Ganze von der Hardware interpretiert. Und es gibt generell immer unterschiedliche Felder in diesem Wort. Es beginnt üblicherweise mit dem Operationscode, also hier jetzt die Bit 15 bis 8 für den Not-Befehl. Oder im zweiten Beispiel sind es nur die oberen 4 Bit, die den Operationscode darstellen. Danach wird auch noch zum Beispiel angegeben, was für eine Adressierungsart verwendet wird. Oder wenn man jetzt hier den Move-Befehl sich anschaut, hat man ein Ziel, und eine Quelle. Wobei das Ganze hier ein Zwei-Adress-Format ist. Das heißt, das Ziel ist auch gleichzeitig als Quelle. Das heißt, wenn man jetzt die Register 1 und 0 zum Beispiel addieren wollte und dann in 0 reinschreiben, würde man add D1 die 0 schreiben. Werden wir später aber nochmal sehen. Da diese Bitfolge von 1 und 0 für den Menschen nur sehr schwer zu interpretieren ist, gibt es den Assembler, was es für Menschen deutlich angenehmer macht, das zu lesen und auch zu verstehen, was jetzt so ein Programm macht. Das heißt, hier haben wir jetzt ein Beispiel für den 68.000 Assembler. Generell ist Assembler gehört immer zu einer bestimmten ISA, also zu einem bestimmten Befehlssatz. Heißt, hätte man jetzt zum Beispiel einen x86-Prozessor, könnte der mit diesem Assembler-Code nichts anfangen. Das heißt, das ist immer an den Befehlssatz auch gebunden. Das heißt, wir haben ja am Anfang eine Wertzuweisung, Move, D0, D1. Das heißt, Move ist eigentlich ein Kopierbefehl, der den Inhalt von D0 nach D1 schreibt. Und das Ganze hier sind jetzt 16-Bit-Werte. Bei den arithmetischen Befehlen hätten wir jetzt hier als nächstes den Add-Befehl, also zum Beispiel eine Addition. Und hier soll jetzt die Konstante, was mit der Raute davor gekennzeichnet wurde. Dadurch wird das deutlich gemacht, dass das als Konstante zu interpretieren ist, zu D0 addiert. Und das Ergebnis soll dann auch wieder in D0 gespeichert werden. Als nächstes hätten wir dann eine Multiplikation von D2 und D3. Und auch hier wird das Ergebnis dann wieder in D3 gespeichert. Als nächstes haben wir jetzt dann eine Subtraktion und diesmal eine, die auch auf den Speicher zugreift. Das sieht man an diesem geklammerten Wert. Das heißt, wir haben das Register D4 und ziehen davon dann den Wert ab, der an der Speicherstelle A0 steht und speichern das Ergebnis dann wieder in Register D4. So. Der nächste Befehl ist jetzt nochmal etwas komplexer. Das ist ein exklusives OR, also ein XOR-Befehl, der auch wieder auf die Speicherstelle von A0 zugreift, allerdings dann noch ein Offset von 300 dazu addiert. Was von da dann geladen wird, wird exklusiv, also ver-XORed mit D1 und dann wieder in D1 abgelegt. So, das waren die arithmetischen Befehle. Als nächstes dann Sprungbefehle. Hier ist zu unterscheiden zwischen bedingten Sprüngen und unbedingten Sprüngen. Also BRA wäre ein unbedingter Sprung, das heißt, der Sprung wird auf jeden Fall genommen. Die nächsten beiden Zeilen gehören in gewisser Weise zusammen. CMP ist Compare, das heißt, D1 und D2 werden miteinander verglichen und abhängig davon werden im Statusregister dann Bits gesetzt, die dann ausgewertet werden für den Sprung, der in der nächsten Zeile steht. Also dieses Branch Equal, das würde genommen, also das würde springen, wenn die Differenz 0 ist, also wenn D1 gleich D2 ist. Dann BNE würde den Sprung nehmen, falls es nicht gleich ist. Und dementsprechend gibt es halt noch BGT, also Branch Greater Than, also springen, falls es größer ist, oder BLT, der Sprung wird dann genommen, wenn es kleiner ist, je nachdem, was man da benötigt. Mit BSR und dann einem Namen wird eine Subroutine aufgerufen, in der man zum Beispiel dann, ja, zum Beispiel auch, sowas wird zum Beispiel auch bei Interrupts verwendet. Das heißt, ja? Normalerweise gehört da auch noch eine Marke dahinter, zu der er dann hinspringt. Ja. Wie auch bei dem BSR, also dieses Supre, das ist jetzt diese Marke, an die er hinspringen würde. Und wenn man jetzt von der Subroutine wieder zum Hauptprogramm zurückkehren möchte, dann geht das über den RTS-Befehl. Der geht dann einfach ganz normal sequenziell ab der Marke dann wieder weiter. Genau. So kann man das machen, wenn das gewünscht ist. Wenn man jetzt eine Subroutine kurz einbetten möchte, dann würde man in diese Subroutine reinspringen, den Code abarbeiten und über den RTS wieder ins Hauptprogramm zurückkehren. Genau, und da wird es dann wieder. Wenn das fehlt, dann wird es sehr unangenehm. Also bis hin zum Absturz und eventuell auch undefiniertes Verhalten. Ja. Und ganz zum Schluss wäre hier nochmal ein Move-Befehl, der jetzt dann auch auf den Speicher zugreift. Gibt es soweit Fragen?
Ja.
Ja.
Was war das nochmal mit der Raute und den Klammern, wenn man so ein Ding hat?
Also diese Raute beim Add, das ist sozusagen, das ist als Immediate, also als Konstante. Also das ist ein fest reinkodierter Wert.
Okay.
Und die Klammer, das zeigt jetzt einen Speicherzugriff an. Das heißt, hier. Das würde. Es kommt drauf an, wie er es interpretieren würde. Aber. Weil A0 wäre ja auch kein gültiges Register. Daher. Ja, also mit D sind die Register. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auf die Speicheradresse D4 zugreifen wollte, muss die Klammer drum. Wenn man die weglässt, würde das nicht auffallen und man würde stattdessen auf das Register zugreifen. Und kein Compiler und nichts würde den Fehler finden, sondern es wird sich dann halt erst bei der Programmausführung unangenehm bemerkbar machen.
Ja,
In den Speicher an die Stelle A0. So, hier haben wir jetzt nochmal ein kleines Assembler-Programm, auch wieder 68.000 Assembler. Die Summe der ersten n Zahlen ausrechnet und n dient ja auch als Eingabe. Das heißt, wir fangen erstmal an mit der Initialisierung. Das heißt, die Register D0 und D1 werden auf den Wert 0 gesetzt. Das sind diese Move Raute 0 D0 und Move Raute 0 D1. Danach haben wir noch D2, das wir jetzt mit unserem Wert N laden. Und wir beginnen jetzt mit unserer Schleife. Das heißt, zuerst haben wir den Compare-Befehl, wo jetzt geschaut wird, D2 minus D1. Und dann eventuell der Sprung zu Marke 2 genommen wird. Allerdings hier noch nicht. Das heißt, wir kommen dann zum ersten Add-Befehl. Raute 1, D1, das ist sozusagen ein Inkrementbefehl für D1, den man sich hier gebastelt hat. Und dann addiert man noch D0 und D1 zusammen und gespeichert wird das dann wieder im Register D0. Und jetzt haben wir hier wieder einen unbedingten Sprung, der uns zur Marke 1 wieder zurückspringt. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder den Compare-Befehl von D2 und D1. Und der Unterschied ist jetzt, dass D1 wieder um 1 inkrementiert war. Und dementsprechend läuft jetzt hier die Schleife öfters durch, bis es halt dementsprechend n-mal durchgelaufen ist. Und sobald es dann komplett durchgelaufen ist, hat man auch für den Vergleich D2, D1, dass es mal gleich ist. Beziehungsweise less or equal. Ja. Und dann ist die Abarbeitung beendet und man springt dann zur Marke 2. Ja. Das hier ist ein Zwei-Adress-Format. Also, ja. Weil das sieht man hier zum Beispiel bei dem Add-Befehl D1, D0. Das ist ein Zwei-Adress-Format. Beim Drei-Adress-Format hätte man drei Adressen, also einen fürs Ziel und zwei für die Operanden. Und hier ist es halt so, dass ein Operand dementsprechend auch gleich das Zielregister sein muss. Das heißt, wollte man zum Beispiel D0 und D1 addieren und in D2 speichern, ließe sich das mit einem Befehl nicht machen. Bei Zugriffen auf Register nicht, nein. Also, ja. Also es kommt auch mit wenigern aus, allerdings dann nicht bei diesen Registerzugriffen, sondern wenn man jetzt halt einen Sprung hat oder auf einen Speicher oder irgendwie sowas zugreift. Aber wenn man sowas mit zwei Registerwerten hat, ist das immer ein guter Hinweis darauf, dass man mit einem Zwei-Adress-Format zu tun hat. Ja?
Kann ich darauf aufgeben, dass in Summe für den Zweitwochenland gekriegt wird, denn davor hatten wir noch ein S-Browser 1D1 und D1 wird um 1 erhöht, dann kann ich sagen, dass die ganzen Ergebnisse auf den Zweitwochenland kriegen werden.
Ja. Also der zweite Operand ist hier, glaube ich, üblicherweise auch das Zielregister. Ja, also das sind hier die Arbeitsregister. So. Hier haben wir jetzt nochmal eine Kompilierung, also wie man das komplett durchläuft. Also zum Beispiel üblicherweise schreibt man ja in einer Hochsprache, zum Beispiel in C, was mit relativ wenig Zeilen auch auskommt und recht angenehm ist. Das Ganze wird dann über einen Compiler in Assembler übersetzt. Was man hier sieht, das ist schon etwas aufwendiger, wenn man das auch von Hand schreiben würde. Und der Assembler wird dann später in den ausführbaren Code über den Objektcode direkt in diese Maschinenbefehlsworte übersetzt, also in einen reinen Strom von 1er und 0er, was für einen Menschen dann eigentlich überhaupt nicht mehr interpretierbar ist. Und falls man doch mal irgendwie Zugriff auf sowas hat, wird es meistens hexadezimal dargestellt. Das heißt, man hätte dann irgendwie eine Folge A4, B3, 07 und so weiter. Und damit kann man erstmal wenig anfangen, wenn man nicht weiß, wie es halt zu interpretieren ist. So. Hier haben wir jetzt den Motorola 68000 Prozessor, der zu unserem 68000 Assembler gehört, beziehungsweise das ist eigentlich der Assembler zu diesem Prozessor. Eingeführt 1979, also schon eine ganze Weile her. Und auch die Taktfrequenz hat sich mit der Zeit ein wenig erhöht, von anfangs 7 MHz bis zu 66 MHz. Die Operationen dauern äußerst unterschiedlich lang, also zwischen 4 und 158 Taktzyklen, was doch ein großer Unterschied ist. Aber das ist halt einfach ein Beispiel für eine CISC-Architektur. Da werden wir später noch näher drauf eingehen, aber CISC ist im Grunde relativ programmiererfreundlich und stellt viele komplexe Befehle zur Verfügung, macht es dann für die Hardware etwas schwieriger und dementsprechend auch diese unterschiedlichen Ausführungszeiten. Das Ding ist in gewisser Weise eine Mischung aus 16-Bit und 32-Bit. Im Grunde hat es nur eine 16-Bit-ALU. Allerdings sind die Register so aufgebaut, dass sie 32-Bit umfassen. Und er ist auch in der Lage, 32-Bit-Software abzuarbeiten, was dann halt ein wenig länger dauert. Das heißt, wenn diese 16-Bit-ALU einen Additionsbefehl ausführen soll und das Ganze auf 32-Bit, sind das halt dann zwei Additionsbefehle, die er hintereinander ausführt, was man als Programmierer aber nicht mitbekommt. Der Adressraum, der angesprochen werden kann, sind 16 Megabyte, was eigentlich ja dann diesem 2 hoch 24 Byte entspricht. Allerdings ist es jetzt so, dass es lediglich 23 Bit eigentlich als Adressleitung nur zur Verfügung stehen, die nach außen geführt sind. Und das Weitere wird über eine geschickte Byte-Auswahl über andere Signale dann zusammen simuliert. Er besitzt eine zweistufige Pipeline. Das heißt, dass die Abarbeitung der Befehle in zwei Stufen unterteilt ist. Aber da werden wir später auch noch mal genauer drauf eingehen. Dann noch Einsatzgebiete. Angefangen mal vom Apple Mac und unter anderem dann auch noch in Taschenrechnern, also dem TI-92. Da sieht man mal, was für einen Verlauf so ein Prozessor nehmen kann in seinem Leben. Angefangen mal im Prozessor und in einem Computer und inzwischen dann reicht es gerade mal noch für einen Taschenrechner. Hier ist jetzt das Operationswerk nochmal dargestellt. Im Grunde, was man hier sieht, die Busbreiten, das sind meistens 32 Bit. Dann die Datenregister, D0 bis D7. Dann noch Adressregister. Der Befehlszähler und dazu noch diverse Busse und Treiber. Ja? Yep, aber ja, aber im Grunde ist das hier ja schon, dass man getrennten Adress- und getrennten Datenbus hat. Ja. Das ist ja eigentlich auch so das Übliche. Weil im Grunde das größte Problem heutzutage ist eigentlich, die Daten hinzukriegen an den Prozessor, also die über die Busse zu transportieren. Ja, weil die ganzen Kerne und so, die wollen ja alle gefüttert werden mit Informationen. Richtig. Und das ist da eigentlich ein großes Problem, dass man die dementsprechend versorgen kann. So. Bei dem Registermodell vom 68000 Prozessor gibt es auch nochmal Besonderheiten. Im Grunde hat man ja nur eine 16-Bit-ALU, aber die ganzen Datenregister und Adressregister sind mit 32 Bit realisiert, genauso auch der Programmzähler. Lediglich jetzt hier das Statusregister ist nur 16 Bit. Das stellt allerdings kein Problem dar, weil die eigentlich ausreichend. In diesem Statusregister sind zum Beispiel dann auch diese Carry oder Zero oder Überlauf-Bits, die man bei diesen Sprüngen und so auswertet. Das, was die Bit 0 bis 7, was hier mit User Byte bezeichnet ist, die wertet man da aus. Aber um jetzt nochmal auf die Datenregister zurückzukommen, sind die nochmal unterteilt, diese 32 Bit. Und über die unterschiedlichen Zusätze kann man auch eventuell auch nur auf einen Teil des Datenregisters zugreifen. Also wenn man jetzt den Move-Befehl sich anschaut, gibt es den zum Beispiel mit move.l, dann umfasst er die kompletten 32 Bit und wird dann alle 32 Bit kopieren. Als weitere Möglichkeit gibt es noch das move.w. Hier würden jetzt lediglich die unteren 16 Bit bewegt werden. Und das ist eigentlich auch der Standard. Das heißt, wenn man diese Erweiterung weglässt und einfach nur den Move-Befehl hinschreibt, dann handelt es sich dabei um diesen 16-Bit-Befehl. Und zusätzlich ist es mit Move.b auch möglich, zum Beispiel nur die untersten 8 Bit von einem Datenregister zu bewegen. Hier sehen wir jetzt nochmal das Statusregister dargestellt. Also Bit 0 ist das Carry-Bit, was gesetzt wird, wenn halt ein Übertrag stattfand. Dann noch das Overflow-Bit, also das Überlauf-Bit, wenn zum Beispiel eine Addition zu groß war. Dann das Null-Bit, also Zero. Das heißt, wenn man jetzt eine Subtraktion ausführt, gerade für den Vergleich, und es kommt 0 raus, also wenn das Ergebnis gleich ist, dann wird eben dieses Bit hier gesetzt. Ja. Dann gibt es noch ein weiteres Bit, was als Vorzeichenbit dient. Und noch ein Erweiterungsbit. Das sind die, auf die man als Benutzer Zugriff hat und die man eigentlich auch benötigt. Das ist dieses User-Byte und dann gibt es noch das System-Byte, auf dem man jetzt so direkt keinen Zugriff drauf hat. Hier ist vor allem wichtig, also die Bit 8, 9, 10. Das ist für Interrupts, die hier dementsprechend eine Priorität bekommen können oder halt dann dementsprechend auch maskiert werden können. Kommen wir später noch dazu. Ja. Beziehungsweise eigentlich jetzt. Interrupts sind dazu da, dass man halt die Kommunikation zum Beispiel mit externer Hardware, die etwas langsamer ist, wie zum Beispiel eine Maus, Tastatur, Drucker oder so, um das da effizienter zu handhaben. Als Alternative zu den Interrupts gibt es zum Beispiel dieses Polling. Wenn man zum Beispiel die Tastatur hat, würde bei Polling das so ablaufen, dass der Prozessor fragt, hallo Tastatur, möchtest du mir was senden? Wenn nicht, würde er wieder zurückgehen und das andauernd ausführen, was nicht sonderlich effizient ist, aber halt einfach zu implementieren. Einfach so eine Endlosschleife, die das immer wieder abfragt. Deshalb ist es geschickter, man macht das mit Interrupts, wo der Prozessor jetzt nicht selbst zur Tastatur oder so geht, sondern die Tastatur meldet sich über so einen Interrupt-Eingang und sagt sozusagen, hallo, ich habe Daten, die ich dir gern senden möchte. Der Prozessor prüft das dann, ob er den Interrupt behandeln kann oder ob er eventuell noch warten muss. Und wenn er behandeln kann, springt er zur Tastatur, nimmt die Daten entgegen und beendet den Interrupt dann wieder. Ja. Also hier nochmal der generelle Ablauf. Das heißt, ein Gerät, zum Beispiel die Tastatur, löst jetzt einen Interrupt aus, der auch eine bestimmte Priorität üblicherweise besitzt. Die CPU nimmt den Interrupt jetzt entgegen und überprüft, wie sieht es aus, kann er den jetzt gleich behandeln oder muss er eventuell noch warten. Wenn er ihn annehmen kann, dann unterbricht er die aktuelle Programmausführung. Idealerweise werden noch alle Register Inhalte auf den Stack gerettet, was man eventuell als Programmierer von Hand machen muss. Und danach springt man dann zu dieser sogenannten Interrupt Service Routine. Dadurch werden jetzt dann sämtliche Interrupts, die eine niedrigere Priorität haben, gesperrt. Und der Interrupt wird behandelt und das Programm dementsprechend ausgeführt. Wenn der Interrupt komplett abgearbeitet wurde, werden die alten Registerinhalte wieder zurückgeladen und wieder zum Hauptprogramm zurückgesprungen. Das heißt, die Idee mit den Registern ist, wenn man jetzt irgendwas in seinem Arbeitsregister hatte, dann wird ein Interrupt ausgelöst. Kann es ja sein, dass er die Registerinhalte verändert. Und damit das halt keine Seiteneffekte hat, werden die halt wieder zurückgeladen. Dementsprechend hat das Programm, also das Hauptprogramm, was läuft, wieder dieselben Registerinhalte wie vor dem Interrupt, dass es hier keine Seiteneffekte gibt. So. Hier sehen wir jetzt mal so einen Ablauf mit unterschiedlichen Prioritäten. Also anfangs meldet sich der Drucker und hätte gern Daten bearbeitet, wird allerdings dazwischen nochmal von der Festplatte unterbrochen, die eine höhere Priorität hat. Das heißt, der Drucker wird in seiner Arbeit unterbrochen und muss dementsprechend warten. Während wir hier jetzt die Festplatte am Arbeiten haben, meldet sich auch noch die Maus, dass sie was senden möchte. Allerdings hat die eine geringere Priorität als die Festplatte. Daher wird der nicht gleich behandelt, der Interrupt, sondern der muss warten, bis die Festplatte fertig wird. Ja. Das ist generell. Also die Prioritäten sind teilweise vorgegeben, teilweise kann man die auch selbst festlegen. Also der höchstpriore Interrupt ist üblicherweise der Reset. Und ja. Ja, der Pfeil ist etwas ungeschickt. Also die Maus ist oberhalb vom Drucker, aber unterhalb der Festplatte von der Priorität. Yep. Kommt drauf an, ja. Es gibt allerdings auch noch andere Möglichkeiten, wie das implementiert sein kann. Also hier wäre es so der Fall, dass sich das dann halt hinten anstellt. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt, oder? Ja? Wie bitte? Ja. Das ist jetzt die Maus mit der Mauspriorität, auf die es runterfällt. Also Die ist geringer als die Festplatte, allerdings noch über dem Drucker. Und nachdem die Maus fertig ist, springt es dann wieder auf die Drucker-Priorität. Ja. Gibt es sonst noch Fragen? Okay, dann machen wir jetzt eine Viertelstunde Pause.